nicht das Online-Banking selbst ist unsicher, sondern genau diese Tricksereien, die da gemacht werden, dass man darauf reinfällt und die Kriminellen haben an allen Interesse, wo sie irgendwas bekommen können, sei es Geld, sei es Daten oder sonst irgendwas.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut zu wissen, dem Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Wechseln Sie regelmäßig Ihre Passwörter und schützen Sie sich aktiv vor Cyberangriffen? Vom Enkeltrick über Anrufe vermeintlicher Bankmitarbeiter bis hin zu Pseudo-Gewinnspielen, die Tricks der Internetbetrüger werden immer dreister und schwerer zu durchschauen. Wie man sich im Privaten davor schützen kann und was zu tun ist, wenn man doch mal in die Falle tappt, weiß Thorsten Behrens, Projektleiter von Watchlist Internet. Er und seine Kolleginnen beschäftigen sich mit dem Thema Datensicherheit und informieren Nutzer und Nutzerinnen über aktuelle Betrugsfälle im Internet. Tipps, wie man sich vor gängigen Betrugsmaschen schützen kann, gibt er auch im heutigen Podcast. Bevor wir ins Gespräch starten, gibt es 5 Fakten rund um Cybersecurity im Privatbereich, die gut zu wissen sind. Cybersecurity ist nicht nur in der Arbeitswelt relevant, sondern auch im Privatbereich. Die Gefahren lauern überall, schließlich nutzen 95% der österreichischen Bevölkerung regelmäßig das Internet. Fast 80% davon mehrmals täglich. Letztes Jahr wurden laut Statista 65.864 Fälle von Cybercrime angezeigt. Nicht einmal jeder dritte Fall wurde auch tatsächlich aufgeklärt. Am häufigsten wenden Kriminelle im Internet den sogenannten Bestellbetrug an. Der Täter bzw. die Täterin verkauft im Onlinehandel keine oder defekte Ware bzw. kauft ohne Geldtransfer Ware von anderen. Auch die missbräuchliche Verwendung von Kreditkarten und Internetaccounts wird immer mehr zum Problem. Viele Österreicher und Österreicherinnen nutzen dasselbe Passwort für mehrere Accounts. Das gängigste Passwort lautet Admin und kann von Hackern und Hackerinnen mit spezieller Software innerhalb von einer Sekunde geknackt werden. Um gegen Cyberkriminalität vorzugehen, wurde vom Bundeskanzleramt eine Ansprechstelle zum Thema Cybersicherheit eingerichtet. Auch regionale Polizeistellen in Tirol und in ganz Österreich bekämpfen vermehrt Internetkriminalität. Betroffene können auf der Website von Watchlist Internet auf konkrete Fälle aufmerksam machen. Ist Cybersecurity ein Thema, über das viele Menschen Bescheid wissen, Herr Behrens, beziehungsweise sind die Menschen sensibilisiert dafür?
Generell ist es ein Thema, wo man zwar schon davon gehört hat, aber wo man so das Gefühl hat, na, es betrifft mich eh nicht. Ich bin ja nicht wichtig genug. Warum sollten die Kriminellen Interesse an mir haben? Und genau das ist der Fehler. Die Kriminellen haben an allen Interesse, wo sie irgendwas bekommen können, sei es Geld, sei es Daten oder sonst irgendwas.
Sie haben ja bereits einige Beispiele genannt. Wo fängt Cybersecurity an und wo hört sie auf?
Als erstes gehören natürlich die technischen Geräte dazu, dass die auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, man sollte immer darauf achten, dass man alle Updates macht, dass die Apps auch am Smartphone geupdatet werden und damit die meisten Sicherheitslücken geschlossen werden. Aktuelle Betriebssysteme wie iOS oder Android oder am Computer eben auch Windows, die haben inzwischen schon ganz guten Virenschutz dabei. Da braucht man sich nicht mehr so drum zu kümmern. Man muss wirklich nur darauf achten, dass es immer am neuesten Stand ist. Und danach, wenn man das hat, wenn die Geräte mal so weit passen, dann muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, was gibt es für Fallen, wie nutzen Kriminelle diese Fallen oder diese Schwachpunkte aus und wie können die mich dabei erwischen und sich darauf vorbereiten und dann eben nicht in diese Fallen zu tappen.
Was sind denn die häufigsten Bedrohungen im Privatbereich?
Das häufigste, was es immer noch gibt, ist Phishing, also dass Nachrichten geschrieben werden. Klassisch waren es E-Mails, die aussahen, als kämen die von irgendjemandem anders, die einem irgendwas versprochen haben oder meistens irgendwas von einem wollten, war aber Betrug oder ist Betrug. Meistens verliert man viel Geld oder hat seine Daten an Kriminelle übermittelt. Und das Ganze gibt es jetzt nicht nur per E-Mail, sondern gibt es inzwischen auch per SMS, auch per Sprachnachricht, in den Messenger-Diensten wie WhatsApp. Also auf allen möglichen Wegen wird versucht, an Daten oder an Geld heranzukommen. Also 1988 wurde das erste Mal beschrieben, dass es sowas gibt, dieses Phänomen, also schon sehr alt. Das ist jetzt so weit verbreitet wie noch nie, auch dadurch, dass es eben die verschiedenen Kanäle hat. Und da fallen leider momentan sehr viele drauf rein.
Wie kann man sich vor solchen Angriffen schützen? Was kann man als Privatperson präventiv tun, um gar nicht erst in solche Fallen zu tappen?
Nehmen wir mal zum Beispiel eine Phishing-Variante, wo es darum geht, dass im Namen einer Bank eine Nachricht geschrieben wird. Da wird dann gesagt, es gibt zum Beispiel Sicherheitsprobleme beim Online-Banking und man soll was installieren. Ja, dann hat man Schadsoftware installiert, dem die Kriminellen Zugang bekommen. Und in diesen Nachrichten ist einiges auffällig. Sie sehen zwar erstmal aus, als kämen die wirklich von der Bank, aber wenn man mal genauer hinschaut, dann stimmt meistens die Absenderadresse nicht. Oder wenn Links drin vorkommen, auf die man klicken soll, um zum Beispiel diese App runterzuladen, dann hat dieser Link überhaupt nichts mit der Bank zu tun oder passt einfach nicht zu der Originaladresse. Und sowas müsste man erstmal anschauen und eben nicht gleich draufklicken. Und ein Weg, mit dem man immer auf der ganz sicheren Seite ist, ist, dass man gar nicht auf solche Links klickt, sondern wenn man zum Beispiel Kunde bei dieser Bank ist, dass man dann auf die Webseite geht, sich dort einloggt ins Online-Banking und nachschaut, gibt es dort diese Nachricht auch. Und wenn man sie dort nicht findet, dann kann man sicher sein, das ist Betrug.
Stimmt es, dass man bereits beim Öffnen einer E-Mail ein Virus herunterladen kann? Oder ist es erst das Klicken auf einen Link, das dann tatsächlich problematisch ist?
Also generell, es gibt die Möglichkeit, dass solche Schadsoftware auch in E-Mails, auch in Nachrichten drin ist. Das ist meistens bei E-Mails in Anhängen auch. Also wenn man zum Beispiel dann eine PDF-Datei angehängt bekommen hat oder eine Word-Datei oder eine ZIP-Datei da drin ist, da kann schon Schadsoftware drin sein. Das sollte man wirklich nur anklicken, wenn man ganz sicher ist. Wenn man allerdings wieder die Geräte auf dem neuesten Stand hat, alle Updates gemacht hat, dann ist man vor dieser Art ziemlich gut geschützt. Nie zu 100%, das gibt es nicht, aber ziemlich gut geschützt, weil die Programme inzwischen, wenn man die aktuellen Programme nutzt, auch Schutzfunktionen drin haben, um das so gut wie möglich abzublocken.
Sie haben bereits den Bereich Online-Banking angesprochen. Wie sicher ist Online-Banking heutzutage?
Also Online-Banking selbst ist nicht gefährlich. Die Banken haben schon von Anfang an darauf geachtet, dass es sehr, sehr sicher ist. Online-Banking ist auch das Einzige, wo es schon von Anfang an eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gab. Also man braucht ja einmal die Zugangsdaten, um sich in das Online-Banking mal einloggen zu können. Das ist meistens Verfügernummer und Passwort. Und dann, wenn man Überweisungen tätigen will, hat man am Anfang auch die TANs gebraucht. Da gab es so TAN-Listen. Inzwischen ist es dann meistens der Fingerabdruck oder Face-ID am Smartphone, was man dazu verwendet. Aber es braucht einen zweiten Schritt. Es braucht ein zweites Gerät beziehungsweise extra das Papier bei den TAN-Listen, um das überhaupt durchführen zu können. Also das war schon von Anfang an sehr, sehr auf Sicherheit ausgelegt. Was die Kriminellen jetzt natürlich machen, die hacken kein Online-Banking. Also es ist kein Fall bekannt, wo Online-Banking mal wirklich gehackt wurde, sondern die tricksen die Bankkunden aus und erzählen denen irgendwelche Geschichten. Du musst jetzt das und das machen. Also was aktuell zum Beispiel ziemlich häufig vorkommt, da gibt sich am Telefon jemand als Bankmitarbeiter aus, sagt, ihnen wurden 12.000 Euro vom Konto abgebucht und ich kann ihnen jetzt helfen, dass das Geld zurückgebucht wird. Ja, und dann wird man durch den ganzen Prozess durchgeführt und was man im Grunde macht, man gibt eine Zahlung über mehrere tausend Euro frei mit dem, was einem davor gegaukelt wird. Das heißt, man überweist wirklich selbst und ist von den Kriminellen ausgetrickst worden, damit man das eben tut. Also nicht das Online-Banking selbst ist unsicher, sondern genau diese Tricksereien, die da gemacht werden, dass man darauf reinfällt und da muss man wirklich sehr drauf aufpassen.
Die Betrüger und Betrügerinnen nutzen also das Fehlen des persönlichen Austausches. Stimmt das?
Ja, auch, beziehungsweise wir kennen ja auch schon aus der Zeit vor dem Internet solche Tricks wie den Enkeltrick und sowas, wo einem auch schon vorgegaukelt wurde, ja, der Neffe braucht dringend Geld, kann aber selbst nicht vorbeikommen, das Geld wird abgeholt, gehen sogar gemeinsam mit dem zur Bank und übernehmen das Geld dann gleich. Also das alles ist auch schon passiert, bevor es das Internet gab. Natürlich können jetzt Kriminelle auch Dinge ausnutzen, die es vorher nicht gab, nämlich dass es so nebenbei passiert. Wie oft bekommt man eine Nachricht, die ein Paket ankündigen, wo man jetzt irgendwas angeblich tun muss, damit das Paket aus dem Zoll zum Beispiel weitergeschickt werden kann? Naja, und wenn das per SMS kommt und man wartet gerade auf ein Paket, dann ist man abgelenkt vielleicht durch irgendwas anderes, macht eigentlich gerade was anderes, klickt schnell drauf, füllt das schnell aus und es passiert eben in dem Moment, wo man nicht konzentriert ist. Und das nutzen die Kriminellen jetzt aus, dass man eben dieses Smartphone immer dabei hat, dass man nicht bewusst dieses Smartphone gerade nutzt, sondern dass das irgendwo nebenbei passiert.
Wenn also jemand anruft und behauptet, am Konto gäbe es Änderungen und man müsse reagieren, wie soll man sich da Ihrer Meinung nach am besten verhalten?
Generell Ruhe bewahren und sagen, na, ich schaue mir das erstmal an und dann danach selbst, wenn man noch unsicher ist, Kontakt zum Kundenservice der Bank aufnehmen und sich nicht auf das Gespräch einlassen. Und dann ruft man wirklich bei der Bank an unter der Nummer, die im Online-Banking angegeben sind.
Online-Banking wurde also durch das Einsetzen von Handys gefährlicher?
Es ist technisch sicherer geworden durch das Ganze. SMS war nie zu 100% sicher, auch die TAN-Listen waren bedingt sicher. Technisch gesehen ist das Online-Banking jetzt um vieles sicherer geworden, aber eben dadurch, dass man das Smartphone immer dabei hat und auch dann dabei hat, wenn man gerade sehr abgelenkt ist und nebenbei mal draufschaut, haben die Kriminellen mehr Möglichkeiten, einen genau im falschen Moment zu erwischen und auszutricksen.
Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Handy also trotzdem noch die sicherste Form von Online-Banking?
Das ist auf jeden Fall die sichere Variante. Wichtig ist, glaube ich, wenn man solche Dinge macht wie Online-Banking, dass man sich wirklich darauf konzentriert. Das ist immer genau die Gefahr, dass man da dann in eine Falle tappt, die man nicht erkennt, die man, wenn man die Ruhe hätte, erkennen würde.
Wenn man in eine Falle tappt, kann man sich dann an Watchlist Internet wenden und Tipps für das weitere Vorgehen bekommen?
Also auf watchlist-internet.at warnen wir vor Internetbetrug. Da haben wir zum einen Artikel, wo wir konkret vor Fallen warnen, die auch beschreiben, sagen, wie man sie selbst erkennen kann, wie man sich schützen kann und was man tun kann, wenn man in eine Falle getappt ist. Wir haben aber auch lange, lange Listen von Domains, die betrügerisch sind, wo man dann mal, wenn man auf einer Seite ist und sich unsicher ist, mal nachschauen kann, steht die bei uns vielleicht schon auf der Liste. Und wir haben auf der Website auch den Fake-Shop-Detektor verlinkt, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schaut, ist ein Webshop ein betrügerischer Shop oder ist es ein seriöser Shop. Und ansonsten hilft immer, die Domain einzugeben und dazu Erfahrungen und sowas in eine Suchmaschine einzugeben und zu schauen, was haben andere damit für Erfahrungen gemacht. Uns ist mit jeder Meldung, die wir bekommen, geholfen. Wir haben einen Meldebutton auf der Webseite ganz oben rechts und alles, was wir bekommen, hilft uns weiter, dass wir andere davor warnen können. Auch bitte den kleinsten Verdacht an uns schicken. Wir schauen uns das genau an und wenn wir was veröffentlichen, ist es auch komplett anonymisiert. Also man kann nicht rausfinden, wer uns das gemeldet hat. Meistens kann man, wenn es sich um Internetbetrug handelt, nicht mehr viel weiterhelfen. Also wer bei einem Online-Shop mit einer Überweisung bezahlt hat, hat kaum Chancen, das Geld zurückzubekommen. Was wir aber immer sagen, wenn man Opfer von Internetbetrug geworden ist, soll man auf jeden Fall eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Wenn die Polizei mal eine Spur aufgenommen hat, dann ist es wichtig, dass es viele, viele Mosaiksteine dazu gibt, also viele Anzeigen auch gibt, die man zusammenbringen kann, weil durch dieses Puzzle, durch diese vielen Mosaiksteine fällt vielleicht irgendwas auf, mit dem man zum einen erstmal die Kriminellen überführen kann und später dann auch es zu einer Verurteilung kommen kann. Wenn die Polizei keine Infos bekommt, dann werden sie sich sehr schwer tun, da auch an die Kriminellen, an die Täter ranzukommen.
Ich würde auch gerne noch näher auf das Thema Passwörter eingehen. Was macht ein gutes Passwort aus? Was muss es beinhalten und wie oft muss man es wechseln?
Also ein sicheres Passwort hat momentan zumindest mindestens 16 Zeichen, hat Groß- und Kleinbuchstaben, hat Ziffern mit drin, hat möglichst auch Sonderzeichen mit drin und besteht nicht aus einem Wort, sondern aus komplett durcheinandergewürfelten Zeichen, die möglichst auch von einem Passwortgenerator generiert wurden und nicht von einem Menschen erdacht wurden. Jetzt ist nur die Frage, wie kann man sich dieses Passwort merken und dann möglichst auch noch für jede Plattform und jeden Zugang, den man hat, ein eigenes Passwort haben. Das geht in der Form, wenn man es wirklich so sicher nutzt, nur über Passwort-Saves, also so Programme wie LastPass oder OnePassword oder Bitwarden, dann ist es auch nicht notwendig, dass man das Passwort regelmäßig ändert. Wenn man so ein sicheres Passwort hat, dann muss man es nur dann ändern, wenn bekannt wird, dass zum Beispiel die Plattform, auf der man sich eingeloggt hatte, gehackt wurde. Aber ansonsten braucht man das nicht regelmäßig machen. Wenn man sagt, ich möchte den Aufwand mit dem Passwort-Save nicht machen, sondern ich will doch noch Passwörter nehmen, die ich mir merken kann, dann sollte man auf jeden Fall aber trotzdem auf jeder Plattform ein eigenes Passwort verwenden. Gerade wenn zum Beispiel auch Zugriff auf die E-Mail-Adresse besteht, die ja ganz, ganz wichtig häufig ist, um überhaupt Zugang zu allen möglichen anderen Plattformen zu bekommen, weil darüber das Passwort zum Beispiel zurückgesetzt werden kann, dann haben die Kriminellen plötzlich Zugriff auf alles und man ist sein gesamtes digitales Leben los. Deswegen da wirklich darauf achten, dass man möglichst sichere Passwörter verwendet. Als Tipp gibt es da zum Beispiel, dass man mehr mehrere Worte, die man sich merken kann, aneinander setzt. Oder dass man ein immer recht ähnliches Passwort hat und dann noch irgendwie ein Kürzel hinten dran setzt, zum Beispiel IG dann für Instagram oder FB für Facebook, dass es sich dadurch ändert. Aber wirklich wichtig ist, für jede Plattform ein eigenes Passwort zu verwenden.
Wir haben bereits das Thema Viren angesprochen. Sie haben erwähnt, man soll möglichst nicht auf fremde Links klicken. Welche Tipps haben Sie noch, um das Einfangen eines Virus zu vermeiden?
Das Allerwichtigste ist, die Geräte immer aktuell zu halten und damit ist man schon sehr, sehr gut abgesichert. Zusätzliche Virenscanner ist immer so die Frage, ob man das noch installiert. Inzwischen haben Betriebssysteme recht gute Virenschutzprogramme drin, dass man eigentlich das extra nicht unbedingt mehr braucht. Da ist es eher wichtig, dass man eben sehr genau überlegt, auf was klicke ich drauf, vor allem auch bei E-Mail-Anhängen, bei Dateien, die man zugeschickt bekommt, sich erstmal überlegt, ist es überhaupt sinnvoll, dass mir das gerade geschickt wurde? Kann das sein? Hängt das mit irgendwas zusammen, was ich wirklich auch bekommen soll? Und im Zweifel lieber nicht draufklicken und nochmal nachfragen. Was man am Computer zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man die Datei direkt mal auf der Seite virustotal.com zum Beispiel hochlädt und dort überprüfen lässt. Das ist so ein Webseite, die alle möglichen Virenscanner nutzt und mit allen möglichen Virenscannern dann überprüft und dann das Ergebnis von allen Virenscannern, die genutzt werden, das Ergebnis dann anzeigt. Generell eher vorsichtig sein mit dem Anklicken von Dateien.
Was sind jetzt also abschließend Ihre wichtigsten Tipps, die Sie den Hörer und Hörerinnen für die Cybersicherheit im Privaten ans Herz legen möchten?
Beim Online-Banking ist man technisch schon sehr, sehr sicher, wenn man das nutzt, dadurch, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung dort schon implementiert ist und man eine Zahlung eben zusätzlich zu den Zugangsdaten, die man zum Online-Banking hat, sowieso immer extra nochmal freigeben muss. Die kann man nicht einfach so abschicken. Deswegen nutzen Kriminelle auch immer den Weg, dass sie versuchen, einen auszutricksen, zum Beispiel über Nachrichten, E-Mails oder SMS, wo die irgendwas behaupten, was man jetzt tun muss, damit es zum Beispiel sicher bleibt. Oder man bekommt auch Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern, die dann versuchen, einen auszutricksen, dass man eben am Ende diese Zahlung freigibt, ohne dass man es mitbekommt. Wenn solche Anrufe kommen, die gibt es so von der Bank nicht, dann immer skeptisch sein, selbst im Online-Banking nachschauen und im Zweifel selbst die Bank kontaktieren unter den bekannten Kontaktdaten, die die geben, dann ist man auf der sicheren Seite, aber nicht in sowas reinlocken lassen und schon gar nicht irgendwas machen, wo man sagt, jetzt zeige ich Ihnen oder führe Sie dadurch, was Sie jetzt tun müssen, damit Sie wieder auf der sicheren Seite sind. Das ist immer nur Betrug, sowas gibt es nicht. Passwörter sollten inzwischen mindestens 16 Zeichen haben, aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen und Ziffern drin haben, Sonderzeichen vielleicht, wenn es möglich ist. Auf jeden Fall wichtig ist, dass man für jeden Zugang, den man hat, für jedes Benutzerkonto, was man hat, ein eigenes Passwort verwendet. Wenn man Nachrichten bekommt, sollte man erstmal nachschauen, ist das Ganze plausibel, stimmt die Absenderadresse, ist die plausibel, kann das wirklich von dem Absender kommen? Und wenn Links oder Anhänge drin sind, dann nicht gleich draufklicken, sondern auch mal schauen, ist das Ganze plausibel, ist das sinnvoll, dass das an mich geschickt wird. Und bevor man auf einen Link klickt, der zum Beispiel angeblich zum Online-Banking führen soll, würde ich lieber den Umweg gehen, den Browser zu öffnen, dort das Online-Banking wie gewohnt zu öffnen, sich dort einzuloggen und dort auch nochmal nachzuschauen, gibt es das wirklich. Oder wenn man zum Beispiel so eine Paketbenachrichtigung mit irgendeinem Link drin bekommt, auch nicht unbedingt direkt auf den Link zu klicken, sondern da steht ja noch normalerweise eine Sendungsverfolgungsnummer drin, dann kann man auf die Webseite des Paketdienstleisters gehen, dort die Sendungsverfolgungsnummer eingeben und dann sieht man gleich, gibt es das Paket überhaupt wirklich oder war es nur Betrug.
Vielen Dank, Herr Behrens, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute nach Wien. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn und bewertet ihn gerne in eurer App.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.